Grüß Gott und herzlich willkommen zur Spiritualitätssendung hier bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Doris Frey. Schön, dass Sie alle mit dabei sind auf unserer spirituellen Pilgerreise unter dem Motto Mit Maria auf dem Weg betrachten wir in diesem Jahr in einer Reihe mit Professor Dr. Christoph Ohli die marianischen Heiligtümer und ihre Botschaft für uns. Mittlerweile sind wir schon ganz schön weit gereist nach den deutschen und europäischen Wallfahrtsorten wie Altötting, Lourdes oder Fatima, hatten wir uns auch schon auf den Weg nach Ostafrika, nach Kibeo gemacht. Und heute führt unser Pilgerweg wieder auf einen entfernten Kontinent, nämlich nach Asien. Im Bistum Shanghai in China wird Maria im Heiligtum unserer lieben Frau von Zhejiang als Hilfe der Christen verehrt. Wir kommen damit auf unserer Reise erstmals in ein Land, in dem die Katholiken von einer staatlichen Behörde überwacht werden und dessen diplomatische Beziehungen zum Vatikan in der Vergangenheit sehr spannungsreich und schwierig waren und zum Teil auch nach wie vor noch sind. Begeben wir uns nun also zusammen mit Professor Ohli zu diesem marianischen Heiligtum in Zhejiang in China. Für alle, die heute zum ersten Mal eingeschaltet haben, darf ich ganz kurz unseren Referenten dieser Reihe, auch Reiseleiter, vorstellen. Professor Dr. Christoph Ohli ist Priester der Erzdiözese Köln und Professor für Kirchenrecht an der Theologischen Fakultät in Trier und begleitet uns, wie gesagt, in dieser Reihe zu den marianischen Heiligtümern in aller Welt. An dieser Stelle Ihnen ein herzliches Grüß Gott, Herr Professor Ohli.
Grüß Gott, Frau Frey.
Ja, liebe Zuhörer, die Reise, die geht jetzt los. Das Wort nun an unseren Pilgerleiter, an Sie, Herr Professor Ohli.
Ja, danke schön. Ja, liebe Hörerinnen und Hörer oder liebe Pilgerinnen und Pilger, im Rahmen unserer Pilgerreise, die wir anlässlich dieses Jubiläumsjahres der Erscheinungen von Fatima zu bedeutenden marianischen Wallfahrtsorten unternehmen, müssen wir heute, wie wir gerade gehört haben, wirklich eine lange Reise auf uns nehmen. Es geht nach China. In Bayern, in Österreich sagt man, glaube ich, eher China. Ich bleibe als Rheinländer mal bei dem Begriff China. Und genauer gesagt da in das Bistum von Shanghai. Und hier noch etwas genauer gesagt an die westliche Spitze des sogenannten Zhejiang-Hügels, der im westlichen Stadtbezirk Songyang des Großraums Shanghai, circa 35 Kilometer entfernt zum Zentrum der Stadt liegt. Damit begeben wir uns heute nach Europa und Afrika erstmals auf den asiatischen Kontinent, um die Gottesmutter in ihrem Heiligtum von Zhejiang aufzusuchen, mit ihr zu beten und ihr unsere Anliegen anzuvertrauen. Dieser Wallfahrtsort Zhejiang ist für die Kirche in China und für unsere Brüder und Schwestern dort ein ganz wichtiger und bedeutsamer Ort des Glaubens. Die Gottesmutter wird dort verehrt als Hilfe der Christen. Sie ist zugleich die Patronin der Wallfahrtsbasilika und zieht über das Jahr hin immer wieder viele Gläubige in den Bann. Der Blick auf die lange Reise macht die Beschwerlichkeit eines Pilgerweges deutlich, aber auch die Mühen, unter denen unsere Brüder und Schwestern in den Lebenszusammenhängen Chinas oft leben müssen. Deshalb wollen wir heute, da wir uns im Rahmen unserer Pilgerreise nach Zhejiang aufmachen, ganz besonders für unsere Brüder und Schwestern in China beten, fürbittend für sie bei Gott und bei der Gottesmutter eintreten, dass sie treu bleiben in ihrem Glauben, der der Glaube der Kirche ist und der fruchtbar werden möge in vielen neuen Christen, die so den Weg zu Jesus Christus, dem Heiland und Erlöser aller Menschen, finden können. Nehmen wir aber auch dieses Mal mit Vertrauen unsere persönlichen Anliegen, Freuden und Sorgen mit und legen wir sie in unseren inzwischen fast schon ein bisschen strapazierten Wallfahrtsrucksack. Nichts von all dem soll vergessen sein, wenn wir auch an diesen besonders gesegneten Ort der Gottesmutter in China kommen werden. Der Jungfrau Maria dürfen wir dort alles übergeben und wir wissen, bei ihr und in ihrem Herzen ist all das gut aufgehoben. Und bevor es nun losgeht, lassen wir uns wieder mit einem Reisesegen unter das Geleit Gottes stellen. Mit dem sich daran anschließenden Gruß an die Gottesmutter geht es dann auf. Auf nach China. Und so beten wir zunächst. Herr Jesus Christus, du bist von Ort zu Ort gewandert, um die frohe Botschaft zu verkünden. Du bist den Weg zum Kreuz gegangen, um uns von der Last der Sünde zu befreien. Du hast nach deiner Auferstehung die beiden Jünger nach Emmaus begleitet, um ihnen das Wort Gottes zu erschließen. Wir bitten dich, geleite auch uns auf unserer Wallfahrt zum Heiligtum unserer lieben Frau von Shechem. Lass uns deine Gegenwart erfahren. Mehre unseren Glauben, stärke unsere Hoffnung und erneuere unsere Liebe. Schütze uns vor allen Gefahren und bewahre uns vor jedem Unheil. Führe uns glücklich ans Ziel unserer Fahrt und lass uns wieder unversehrt nach Hause zurückkehren. Gewähre uns schließlich, dass wir einmal sicher das Ziel unserer irdischen Pilgerschaft erreichen und das ewige Heil erlangen. Darum bitten wir dich, der du mit dem Vater und dem Heiligen Geist lebst und herrschest in alle Ewigkeit.
Amen.
Heilige Maria, Mutter Gottes, unsere liebe Frau von Shechem,
bitte für uns.
Heiliger Petrus und heiliger Paulus,
bittet für uns.
Heiliger Christophorus,
bitte für uns.
Ihr heiligen Erzengel Michael, Raphael und Gabriel,
bittet für uns.
Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, was hat es mit Shechem auf sich? Der Wallfahrtsort Shechem ist eng verbunden mit der Basilika unserer lieben Frau von Shechem, die auch Basilika Maria Hilfe der Christen genannt wird. Sie liegt, wie gesagt, in der Nähe von Shanghai und dort in einem besonderen Nationalpark, der zugleich den Namen von Shechem trägt. Aus dem Jahre 1866 ist der erste Bau einer Kirche an der dortigen Stelle überliefert. Während des sogenannten Taiping-Aufstands, einer gewaltsamen Auseinandersetzung zwischen dem Kaiserreich China und der Qing-Dynastie, sowie der religiösen Taiping-Bewegung, dem zwischen 1851 und 1864 den Schätzungen zufolge bis zu 30 Millionen Menschen zum Opfer fielen, und bis heute als der grausamste Bürgerkrieg aller Zeiten gilt, in dieser Zeit kauften Jesuitenpatres ein Grundstück an den südlichen Hängen des Hügels Shechem. Auf dem Grundstück stand ein leeres buddhistisches Kloster, das schließlich abgerissen wurde. Die Jesuitenpatres bauten dort eine Kirche und es entstand zugleich ein kleines Gebäude als Wohnraum für die Missionare. An der Spitze des Hügels errichteten sie einen kleinen Pavillon mit einer Statue der Gottesmutter. Wenige Jahre nach dem Aufstand führten weitere Unruhen dazu, dass in China Kirchen angezündet wurden. Die Jesuiten flüchteten voller Vertrauen zu Maria und kamen in dem kleinen Pavillon immer wieder zum Gebet zusammen. Sie baten um Schutz und versprachen der Gottesmutter dafür, eine Kirche zu ihrer Ehre zu errichten. Unmittelbar begannen sie mit dem Bau der Kirche, der bereits 2 Jahre später fertiggestellt werden konnte. Als Kreuzkirche errichtet, integrierte und verband der Bau westliche und chinesische Architekturmerkmale. Im besten Sinne steht der Kirchbau von Shechem in dieser Zeit für das, was wir heute Inkulturation oder mit den Worten von Papst Benedikt im 16. Interkulturalität nennen. Aus der Begegnung von Kulturen erwächst ein neuer und eigener Stil, der jedoch dem Inneren und dem Zentrum des Glaubens in allem treu bleibt. Vor der Kirche wurde eine Veranda mit 10 Säulen angelegt und 8 Steinlöwen platziert. Mit den Jahren kamen mehrere Nebengebäude hinzu, dazu auch eine Kapelle auf halber Höhe des Hügels, ein Schrein zum Heiligsten Herzen Jesu, zur Jungfrau Maria und zum heiligen Josef. Ebenso wurde ein Kreuzweg auf dem Weg zur Kirche hin errichtet. Mit der Kirche verband sich nun zügig eine Wallfahrtskultur. Nachdem Papst Pius IX. Den Gläubigen für den Besuch der Kirche die Möglichkeit zur Erlangung eines vollkommenen Ablasses im Marienmonat Mai gewährt hatte, pilgerten immer wieder viele Menschen zum Heiligtum, insbesondere am Festtag Mariens, der Hilfe der Christenheit, den die Kirche am 24. Mai begeht. Da traditionell viele der Katholiken in der Gegend von Shanghai Fischer waren und mit Booten anreisten, sind Bootsfahrten im Umfeld der Wallfahrt nach Shechan bis heute noch immer sehr verbreitet. Doch bereits im Jahre 1925 reichte die Kirche für die pastoralen Aktivitäten der Patres nicht mehr aus. Zu viele Menschen kamen inzwischen nach Shechan. So entschloss man sich, die Kirche abzureißen und neu, größer aufzubauen. Der Neubau zog sich jedoch unter der Führung des portugiesischen Priesters und Architekten Ye Zhao Chang über 10 Jahre hin und konnte erst 1935 fertiggestellt, zugleich aber direkt geweiht werden. Nur 7 Jahre später, wir schreiben das Jahr 1942, verlieh Papst Pius XII. Der Kirche den Titel einer Basilica Minor, ein Ehrentitel, der seit dem 18. Jahrhundert von den Päpsten an herausragende Kirchenbauten verliehen wird und die jeweilige Kirche in einen besonderen Bezug zum Nachfolger des heiligen Petrus stellt. Äußere Kennzeichen dafür sind die gekreuzten Schlüssel auf dem Gebäude und den Fahnen der Basilika, wie sie auf dem Papstwappen zu finden sind. Der sogenannte Padiglione, ein gelb-roter, gestreifter, kegelförmiger Seidenschirm, der ursprünglich zum Schutz der Priester und Kantoren bei Prozessionen diente, und das sogenannte Tintinnabulum, eine liturgische Glocke, sind zwar als Insignien einer Basilica Minor heute nicht mehr obligatorisch, doch werden sie in der Regel immer noch aufgestellt, um die Würde des Kirchenbaus als Basilika hervorzuheben. Und weitere 4 Jahre später verlieh der Papst der Statue der Gottesmutter von Shechan die Krone als Zeichen ihrer universalen Mutterschaft aller Menschen und ihrer Stellung als Königin des Himmels und Königin aller Heiligen. In der Zeit der sogenannten Kulturrevolution, das war eine politische Kampagne in China zwischen 1966 und 1976, die von Mao Zedong ausgelöst wurde und mit massiven Menschenrechtsverletzungen und politischen Morden bis hin zu 400.000 Toten verbunden war, wurde auch die Basilika von Shechan schwer beschädigt. Viele künstlerische, aber vornehmlich geistliche Kostbarkeiten des Kirchengebäudes wurden zerstört, so die Glasfenster der Kirche, Schnitzereien entlang des Kreuzweges, die Statue der Gottesmutter auf dem Glockenturm und verschiedene andere Werke und Ikonen. Vieles davon konnte erst in den vergangenen Jahren wiederhergestellt oder restauriert werden. Mit diesen äußeren Zerstörungen, die mit der Geschichte von Shechan tief verbunden sind, gingen aber immer auch persönliche Verfolgungen einher, unter denen die Christen Chinas und hier vor allem die dem Papst treuen katholischen Christen der sogenannten Untergrundkirche bis heute zu leiden haben. So wurde in den 1950er Jahren der Bischof von Shanghai, Ignatius Kung Pin Mai, verhaftet und für mehr als 30 Jahre inhaftiert. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, während ich dies so einfach und zügig lese, für mehr als 30 Jahre inhaftiert, können wir doch vielleicht einen Moment innehalten und uns fragen, was diese kurzen Worte wirklich bedeuten. Was solch eine Zeit von 30 Jahren für ein Menschen- und Bischofsleben bedeuten mag. Jahre des Martyriums, der Verfolgung, des Verbots jeglicher Evangelisierung, Jahre der Entbehrung und der Entwürdigung, Jahre des Angekettetseins an das Kreuz. Wie grausam mögen wir innerlich denken. Ja, das ist es in der Tat und ohne jeden Zweifel. Grausam und ungerecht. Und doch, mit den Augen des Glaubens betrachtet, dürfen wir in dieser Zeit auch Jahre zu sehen lernen, die in der Kraft des Gebetes und der Ganzhingabe für Christus und seine Kirche immer auch Jahre sind, aus denen große geistliche Früchte für die Kirche entstehen, da sie als echte Nachfolge Christi gelebt werden. Christus war für uns gehorsam bis zum Tod am Kreuz, so sagt es der Philipperhymnus des heiligen Paulus. Nachfolgend legte schließlich die chinesische Regierung die Basilika von Zhejiang unter die Kontrolle der sogenannten chinesischen patriotischen katholischen Vereinigung. Darunter verstehen wir eine offiziell von der kommunistischen Regierung Chinas, nicht aber von der römisch-katholischen Kirche anerkannte Gemeinschaft katholischer Christen auf dem Gebiet der Volksrepublik China, die wohl ca. 5 Millionen Mitglieder hat und als ein Versuch der Regierung zu sehen ist, die katholische Kirche unter ihre Herrschaft zu bringen. Ihre Bischöfe, die von der Regierung ernannt werden, sind in der Regel gemäß der Enzyklika Ad Apostolorum Principis von Pius XII. Aus dem Jahre 1958 nicht vom apostolischen Stuhl anerkannt. Doch bemühen sich seither immer wieder die Päpste um einen Abbau der damit verbundenen Spannungen und damit um die Einheit der Kirche. Vor allen Dingen aus Sorge um das Heil, um das Wohl der Brüder und Schwestern in China. Auch und gerade dieses Anliegen, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir deshalb auf unserer Wallfahrt nach Zhejiang der Gottesmutter anvertrauen. Denn nur durch ihre mütterliche Hilfe können die Herzen erweicht und auf Christus hin ausgerichtet werden. Ein Christus, eine Kirche, ein Glaube. Wenn wir auf all das schauen, liebe Hörerinnen und Hörer, dann haben wir es beim Heiligtum von Zhejiang wahrlich mit einem geschichtlich gewachsenen und aus der vertrauensvollen Verehrung der Jesuitenpatres und der Gläubigen entstandenen Wallfahrtsort zu tun. Er ist sehr mit der Geschichte Chinas verbunden und macht auf diese Weise deutlich, wie sehr sich die Gottesmutter um jeden Menschen, um jeden Erdteil, um jede Nation sorgt und kümmert. Ja, unsere liebe Frau von Zhejiang, sie die Hilfe der Christen. So dürfen wir ihr voller Vertrauen hier in Zhejiang das chinesische Volk anvertrauen und weihen, so wie wir es im Auftrag der Gottesmutter bereits für die Welt bei unserem Besuch in Fatima getan haben. Stellen wir die Welt, das chinesische Volk, unsere geliebten Brüder und Schwestern in China und uns selbst unter ihren mütterlichen Schutz, indem wir uns die bittenden Verse des nun folgenden Liedes zu eigen machen. Segne du Maria, segne mich dein Kind. Segne du Maria, alle, die mir lieb. Segne du Maria, unsere letzte Stund.
Spiritualitätssendung bei Radio Horeb. Mein Name ist Doris Frey. Wir sind heute verbunden mit Professor Dr. Christoph Ohli aus Trier und sind sozusagen mit ihm auf Pilgerreise. Wir begeben uns in einer kleinen Reihe mit Maria auf dem Weg und besuchen marianische Heiligtümer und ihre Botschaft für uns. Heute sind wir auf unserer Pilgerreise in China angekommen. In der Diözese Shanghai steht nämlich die Basilika Maria Hilfe der Christen, das Heiligtum von Shishan, das Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts von Jesuitenpatres erbaut wurde und mittlerweile Basilika Minor ist und einen großen Andrang an Pilgern hat. Hören wir nun einen zweiten Teil und Einspielungen bzw. hören wir ein paar Worte, die Papst Benedikt in einem Brief zu diesem Heiligtum gesagt hat.
Liebe Hörerinnen und Hörer, so befinden wir uns nun mit unseren Gedanken und Gebeten in Shishan. Für die kommenden Augenblicke, die uns hier in diesem bekannten chinesischen Wallfahrtsort der Gottesmutter verbleiben, wollen wir einen recht umfangreichen Brief zur Hand nehmen, den Papst Benedikt XVI. Vor genau 10 Jahren, am 24. Mai 2007, am Pfingstsonntag jenes Jahres, an die Kirche in China richtete, um dadurch zugleich den Dialog mit den politisch Verantwortlichen zu vertiefen. Damit wollte er nach eigenen Angaben auf der Grundlage einer eingehenden Betrachtung der Lage der Kirche in China, so schrieb er, einige Orientierungspunkte in Bezug auf das Leben der Kirche und das Werk der Evangelisierung in China geben, um, so sagt er, euch, den Brüdern und Schwestern zu helfen, das zu entdecken, was der Herr und Meister Jesus Christus, der Schlüssel, der Mittelpunkt und das Ziel der ganzen Menschheitsgeschichte von euch will. Freilich können wir an dieser Stelle nicht auf alle Aspekte des Briefes eingehen. Wir bleiben ja nur einen Moment hier im Heiligtum von Shishan. Doch treten im Text immer wieder 2 Grundlinien in den Überlegungen des Papstes hervor, die eine Anmerkung des Apostolischen Stuhls eigens für diesen Brief noch einmal betont hat. Einerseits eine tiefe Zuneigung des Papstes zur ganzen katholischen Gemeinschaft in China und andererseits eine begeisterte Treue zu den großen Werten der katholischen Tradition im Bereich der Ekklesiologie, also im Bereich der Lehre von der Kirche. Wir wollen uns beide Aspekte hier bei der Betrachtung ein wenig zu eigen machen, denn beide Aspekte, die in diesem Brief zum Tragen kommen, lassen sich mit den für Papst Benedikt XVI. So typischen Begriffen von Liebe und Wahrheit erfassen. Dabei scheint bei aller Ermutigung für die Kirche insbesondere der Gedanke wichtig zu sein, der sich mit der Situation der zuvor beschriebenen Untergrundkirche und den damit zusammenhängenden Schwierigkeiten mit der Regierung befasst. So heißt es beispielsweise an einer Stelle des Briefes: Wahrheit und Liebe sind die 2 tragenden Säulen des Lebens der christlichen Gemeinschaft. Aus diesem Grund habe ich daran erinnert, die Kirche der Liebe ist auch die Kirche der Wahrheit, vor allem im Sinne der Treue zum Evangelium, das der Herr Jesus den Seinen anvertraut hat. Um aber in Einheit und Frieden zu leben, braucht die Familie der Kinder Gottes jemanden, der sie in der Wahrheit bewahrt und sie mit weisem und maßgebendem Unterscheidungsvermögen führt. Dies zu tun, ist die Aufgabe, zu der das Apostelamt berufen ist. Und hier kommen wir zu einem wichtigen Punkt. Die Kirche ist ganz aus dem Heiligen Geist. Sie besitzt aber eine Struktur, die apostolische Sukzession, der die Verantwortung obliegt, zu gewährleisten, dass die Kirche in der von Christus geschenkten Wahrheit bleibt, aus der auch die Fähigkeit zur Liebe kommt. Und Papst Benedikt fährt fort: Die Apostel und ihre Nachfolger sind daher die Bewahrer und maßgeblichen Zeugen des der Kirche übergebenen Gutes der Wahrheit, so wie sie auch die Diener der Liebe sind. 2 Aspekte, die zusammengehören. Das Zweite Vatikanische Konzil betont daher, Achtung und Liebe sind auch denen zu gewähren, die in gesellschaftlichen, politischen oder auch religiösen Fragen anders denken oder handeln als wir. Je mehr wir in Menschlichkeit und Liebe inneres Verständnis für ihr Denken aufbringen, desto leichter wird es für uns, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Dasselbe Konzil mahnt uns jedoch, Diese Liebe und Güte dürfen uns aber keineswegs gegenüber der Wahrheit und dem Guten gleichgültig machen. Soweit Papst Benedikt XVI. Mit diesen Überlegungen in seinem Brief an die Kirche von China betont der Papst sowohl das Wesen als auch die Sendung der Kirche. Die Kirche ist von ihrem Ursprung her apostolisch. Das heißt, ihr Herr hat den Aposteln die Vollmacht gegeben, in seinem Namen und in seiner Person das Evangelium zu verkünden, die Sakramente des Heils zu feiern und die Gläubigen zu leiten. Diese Vollmacht wird durch die Geschichte hindurch durch das Sakrament der Weihe weitergegeben, weshalb die Kirche diese innere und äußere Linie der Weitergabe auch apostolische Sukzession, sprich apostolische Weitergabe, apostolische Aufeinanderfolge bezeichnet. Alle Gläubigen haben je nach ihrer Stellung Anteil an dieser Aufgabe und Sendung der Kirche. Und geprägt ist die Sendung durch die Treue gegenüber der Wahrheit, die Christus selbst ist, aber auch durch die Liebe, die in der Kirche und auch allen Menschen außerhalb ihrer Grenzen zu schenken ist. Denn Gott ist die Liebe. So erinnert uns Papst Benedikt im Licht unserer lieben Frau von Zhejiang an diese wunderbare Berufung der Kirche in allen Ländern dieser Welt. Er erinnert uns an die Sendung der Kirche, zu der auch wir durch Taufe und Firmung und die Priester und Bischöfe durch die Weihe gehören und deren lebendige Glieder wir sind. Das ist ein wunderbarer Gedanke, den wir hier in Zhejiang noch einmal tief in unser Herz aufnehmen können. Wir sind lebendige Glieder der Kirche Jesu Christi durch Taufe und Firmung. Wir sind gerufen, seine Kirche zu sein an dem Ort, an den er uns stellt, ob hier in unserer Stadt, in unserem Land oder in den fernen Ländern dieser Welt. Damit ist aber zugleich ein Gedanke verbunden, der den Blick des Papstes auch auf die schwierige Situation der Kirche in China und damit auch generell in anderen Ländern, in denen die Kirche verfolgt wird, legt. So schreibt der Papst: Wenn wir den ursprünglichen Plan Jesu betrachten, über den wir gerade nachgedacht haben, stellt sich klar heraus, dass der Anspruch einiger vom Staat gewollter und der Struktur der Kirche fremder Organe und Einrichtungen, der darin besteht, sich über die Bischöfe selbst zu stellen und das Leben der kirchlichen Gemeinschaft zu lenken, nicht der katholischen Lehre entspricht, nach der die Kirche apostolisch ist. Die Kirche ist apostolisch aufgrund ihres Ursprungs, da sie auf das Fundament der Apostel gebaut ist. Aufgrund ihrer Lehre, welche die Lehre der Apostel ist. Und aufgrund ihrer Struktur, weil sie bis zur Wiederkunft Christi von den Aposteln gelehrt, geheiligt und geleitet wird. Und zwar durch ihre Nachfolger, die Bischöfe, in Gemeinschaft mit dem Nachfolger des Petrus. In jeder Teilkirche weidet daher nur der Diözesanbischof im Namen des Herrn die ihm als dem eigentlichen, ordentlichen und unmittelbaren Hirten anvertraute Herde. Und auf nationaler Ebene kann nur eine rechtmäßige Bischofskonferenz pastorale Orientierungen aufstellen, die für die ganze katholische Gemeinschaft des betreffenden Landes Geltung besitzt. Auch das erklärte Ziel der oben genannten Stellen, das darin besteht, die Prinzipien der Unabhängigkeit und Autonomie, der Selbstverwaltung und der demokratischen Administration zu verwirklichen, ist mit der katholischen Lehre unvereinbar, die beginnend mit den antiken Glaubensbekenntnissen die Kirche als eine heilige, katholische und apostolische bekennt. Und Papst Benedikt kommt dann zum Schluss, indem er schreibt, im Lichte dieser dargelegten Prinzipien werden sich die Hirten und die gläubigen Laien daran erinnern, dass die Verkündigung des Evangeliums, die Katechese und das karitative Wirken, die Liturgie und der Kult sowie alle pastoralen Entscheidungen einzig den Bischöfen gemeinsam mit ihren Priestern in der bleibenden Kontinuität des Glaubens, der von den Aposteln in den Heiligen Schriften und durch die Tradition überliefert worden ist, zustehen und daher keiner Einmischung von außen unterliegen dürfen. Hörerinnen und Hörer, das ist nur ein kurzer Gedanke aus diesem sehr lesenswerten Brief von Papst Benedikt, der uns jedoch zugleich an unsere eigene kirchliche Berufung und Sendung erinnert, die aber, und das macht dieser zweite Teil des Briefes deutlich, nie in einer Abhängigkeit von staatlichen Institutionen oder Einrichtungen gebracht werden darf. Das Evangelium schenkt der Kirche eine Freiheit, die allein in Gott begründet ist und sie auf diese Weise zum Sauerteig in der Welt macht. So will die Kirche die Welt mit der Kraft des Glaubens durchdringen, ohne sich an sie anzugleichen. Nicht zuletzt deswegen hat Papst Benedikt bei seiner Rede in Freiburg vom September 2011 von der manchmal notwendigen Entweltlichung gesprochen, die eben nicht Rückzug aus der Welt bedeutet. Das Evangelium muss ja in der Welt verkündet werden, wohl aber eine gesunde Distanz, die darum weiß, dass die Kirche einen eigenen, eben göttlichen Ursprung in Jesus Christus besitzt. Und auch dies lernen wir hier im Heiligtum von Sheshan. Zum einen die Freude an unserer kirchlichen Berufung, lebendige Glieder der Kirche Jesu Christi sein zu dürfen. Es lehrt uns die Gottesmutter mit großem Zutrauen und mit ihrer mütterlichen Liebe, sondern zugleich auch, die Kirche so zu sehen, wie Christus sie wollte, apostolisch, eins, katholisch, und nicht als eine staatliche Einrichtung, derer sich der Staat bedient, um sie in Schach zu halten, um sie zu unterdrücken, um sie nach seinen Maßstäben zu leiten. Die Kirche ist, biblisch gesprochen, immer Sauerteig im Staat, Sauerteig in der Gesellschaft, Sauerteig in der Welt, um sie mit der Kraft des Evangeliums und in der Kraft der Sakramente zu durchdringen. Gerade hier in Sheshan, an diesem so prägenden marianischen Ort in China, der auch gekennzeichnet ist von der Historie, von der Geschichte, die auch vor allen Dingen die Geschichte der Verfolgung der Kirche ist, dürfen wir das wieder ganz neu lernen und wollen es aber deswegen auch nicht versäumen, jetzt hier für unsere Brüder und Schwestern in dieser Situation in China zu beten. Denn mit diesem Brief und mit diesen kurzen ausgewählten Gedanken aus diesem Brief von Papst Benedikt, den er der Kirche von China, aber letztlich auch der ganzen Kirche, die auf dem Erdenkreis verstreut lebt und wirkt, zugesandt hat, hat er zugleich auch ein Gebet verbunden, mit dem er alle Gläubigen einlädt, für die Kirche und für die Kirche in China zu beten. Dieses Gebet ist ein wahrlich kostbarer Schatz, der die große Wertschätzung und Liebe des Papstes zu den Brüdern und Schwestern in China zum Ausdruck bringt. Zugleich aber seine geistliche Verbundenheit in Gedanken und im Gebet in fürbittende Worte formuliert, die auch an die eigentliche Berufung der Kirche erinnern. Wir wollen uns hier im Heiligtum von Sheshan am Ende unserer heutigen Wallfahrt dieses Gebet von Papst Benedikt zu eigen machen und mit und für die Kirche in China beten. Heilige Jungfrau Maria, Mutter des menschgewordenen Wortes Gottes und unsere Mutter, du wirst im Heiligtum von Sheshan als Hilfe der Christen verehrt. Auf dich schaut mit Andacht und Liebe die ganze Kirche in China. Zu dir kommen wir heute, um dich um deinen Schutz anzuflehen. Richte deine Augen auf das Volk Gottes und führe es mit mütterlicher Sorge auf den Wegen der Wahrheit und der Liebe, damit es unter allen Umständen Sauerteig für ein harmonisches Zusammenleben aller Bürger sei. Bereitwillig hast du in Nazareth dazu Ja gesagt, dass der ewige Sohn Gottes in deinem jungfräulichen Schoß Fleisch annehme und so das Werk der Erlösung in der Geschichte beginne. Mit großer Hingabe, bereit, deine Seele vom Schwert des Schmerzes durchdringen zu lassen, hast du dann an diesem Werk der Erlösung mitgewirkt, bis zu jener äußersten Stunde des Kreuzes, als du auf Golgotha aufrecht stehen bliebst, neben deinem Sohn, der starb, damit die Menschheit lebe. Von da an bist du auf neue Weise zur Mutter all jener geworden, die im Glauben deinen Sohn aufnehmen und bereit sind, ihm zu folgen und sein Kreuz auf die Schultern zu nehmen. Mutter der Hoffnung, die du in der Dunkelheit des Kasamstages mit unerschütterlichem Vertrauen dem Ostermorgen entgegengegangen bist, schenke deinen Kindern die Fähigkeit, in jeder Situation, mag sie auch noch so düster sein, die Zeichen der liebenden Gegenwart Gottes zu erkennen. Unsere liebe Frau von Shechan, unterstütze den Einsatz all derer, die in China unter den täglichen Mühen weiter glauben, hoffen und lieben, damit sie sich nie fürchten, der Welt von Jesus und Jesus von der Welt zu erzählen. An der Statue, die über dem Heiligtum thront, hältst du deinen Sohn hoch und zeigst ihn der Welt mit ausgebreiteten Armen in einer Geste der Liebe. Hilf den Katholiken, stets glaubwürdige Zeugen dieser Liebe zu sein, indem sie mit dem Felsen Petrus vereint bleiben, auf den die Kirche gebaut ist. Mutter von China und von Asien, bitte für uns jetzt und immerdar. Amen.
In Shechan zum Marianischen Heiligtum unserer lieben Frau von der immerwährenden Hilfe. Sie können sich gerne nun einbringen mit Ihren Fragen, mit Ihren Anliegen, aber auch mit Ihren Zeugnissen. Vielleicht ist ja unter den vielen Hörern jemand dabei, der dort schon einmal war in Shechan, oder jemand, der wirklich aus China kommt und jetzt in Deutschland lebt und uns vielleicht aus eigener Erfahrung etwas sagen kann, wie es den Katholiken, den Christen in China geht und vielleicht auch im Heiligtum in Shechan schon zu Gast war. Lassen Sie uns teilhaben, auch an Ihren Fragen. Wie immer, es gibt keine dummen Fragen. Sie können jede Frage stellen. Professor Oli wird sie versuchen zu beantworten. Die Nummer, die Sie brauchen, um bei uns anzurufen, ist die 089 517 008 008 089 517 008 008. Wenn Sie aus einem anderen Land als Deutschland anrufen, dann wählen Sie bitte die 0049 und dann geht es weiter mit 89 517 008. 008. Wir freuen uns auf Ihre Fragen und Ihre Zeugnisse. Maria auf dem Weg, Marianische Heiligtümer und ihre Botschaft für uns. Das ist heute das Thema in unserer Spiritualitätssendung und in einem sechsten Teil haben wir den Marienwallfahrtsort Shechan in China gemeinsam mit Professor Dr. Christoph Oli betrachtet. Ein herzliches Vergelt's Gott Ihnen, Herr Professor Oli, dass Sie uns auf dieser Pilgerreise begleitet haben. Wir haben nun eine Dame aus der Gegend von Koblenz. Grüß Gott.
Grüß Gott. Grüß Gott, Professor Oli. Ich bin überglücklich, dass Sie über diesen Wallfahrtsort in China gesprochen haben und das so wunderbar dargestellt haben. Ich möchte ein Erlebnis in Beziehung auf die Christen in China erzählen. Und zwar, als ich vor ein paar Jahren in der Grabeskirche in Jerusalem war, und da hatte ich den Heiland gefragt, wen möchtest du, dass ich noch verbinde? Also hier, sag mir deinen Wunsch. Und dann habe ich nach einer Weile der Stille gehört, verbinde mir jetzt die Christen in China, die so eine Sehnsucht haben, auch irgendwann mal hierher zu kommen nach Jerusalem und Heilige Land. Und sie haben nie die Möglichkeit. Und ich habe das sofort getan und ich habe gesagt, ja, das mache ich. Und dann habe ich gesagt, was kann ich noch für die tun? weil die haben so Schwierigkeiten, im Glauben zu leben und können nicht jeden Tag die Heilige Kommunion empfangen. Und da habe ich gespürt, ja, wir können, wenn wir die Heilige Kommunion empfangen, können wir bitten den Heiland um Vermehrung und Vermehrung der Heiligen Kommunion und geistige Verbindung mit den wirklich in China leidenden Christen. Und da habe ich gespürt, ja, das ist es Jesus sehr wohlgefällig. Und heute, also ist ja auch das Fest Herz Marie, und da können wir Christen, der Mutter Gottes, die Christen in China weihen und bitten die Mutter Gottes, dass sie denen so viel Kraft gibt, dass sie das Leiden mit Jesus tragen und nicht verzagen, weil darauf wird bestimmt was Wunderbares entstehen. Eine gute Sache mit Sicherheit.
Vergelt's Gott vielmals für dieses Zeugnis, ein wunderbares Zeugnis auch. Ja, Herr Professor Rohli.
Ja, ich danke auch für das Zeugnis, weil es auch nochmal sehr schön in Erinnerung ruft, dass wir durch das Gebet, was genannt wurde, und durch die Eucharistie, durch die Kommunion, immer wieder neu lebendig in den Leib Christi eingefügt werden, in den Leib Christi, der die Kirche ist, und damit auch Verantwortung füreinander haben. Und dass jedes Gebet und jede Kommunion nicht allein für mich heilbringend ist, sondern für alle Glieder dieses lebendigen Leibes, auch und gerade für die, die unter schwierigen Bedingungen oder eben auch in Zeiten der Verfolgung leben. Und umgekehrt, dass auch sie uns eine Ermutigung und uns auch Begnadung letztlich sind in diesem Leib Christi, der die Kirche ist. Ich denke, das ist sehr schön, gerade wenn man so überlegt, was kann ich für sie tun, was kann ich tun für Brüder und Schwestern, die in solch einer Situation leben. Das Gebet und die Eucharistie, die Kommunion, der Empfang der Sakramente trägt immer auch zur Heiligung und zur Stärkung des Leibes Christi bei, der die Kirche ist. Ein schöner Gedanke, wirklich.
Ja. Vielen Dank nochmals für dieses Zeugnis. Wir kommen nun nach München. Da hat uns ebenfalls eine Dame erreicht. Grüß Gott. Hallo?
Grüß Gott. Ich hätte eine Frage hoch, was für Bewegungsfreiheit hat die Untergrundkirche?
Die Untergrundkirche.
Ja, hat das diese Bewegungsfreiheit? Ich meine, wenn und wie viele Priester sind in Gefängnis? Ich verstehe so wenig davon.
Also genaue Zahlen habe ich natürlich jetzt auch nicht, aber ich habe mal vor einiger Zeit einen Film gesehen über die Situation der Christen in der Untergrundkirche und wie sie im Geheimen, im Verborgenen die Eucharistie feiern, wie sie im Geheimen und im Verborgenen zusammenkommen. Ich denke, man kann sich das so vorstellen, wie es auch in anderen Ländern der Unterdrückung lief und läuft. Also wenn man bespitzelt wird, wenn man beobachtet wird, wenn nachgeschaut wird, was tut da ein Mensch in der Freizeit, welche Überzeugungen tut er kund. Wir kennen das aus anderen bespitzelnden Staaten, dass da letztlich jeder Mensch so ein bisschen gläsern ist und beobachtet wird, geschaut wird. Und da der Kirche mit Christus als ihrem Haupt treu zu bleiben und wie es Papst Benedikt ja auch sagt, diese Einheit mit dem Nachfolger des Petrus und damit dem Felsen der Kirche zu leben und diese Einheit zu bezeugen und zu pflegen, das ist wahrlich eine Herausforderung, wenn nicht wirklich Martyrium, also Zeugnis mit dem ganzen Leben für die Einheit mit Christus und der Kirche. Und allein dieser Gedanke, dass das in nicht wenigen Ländern heute noch der Fall ist, in einer Welt, die sich so modern gibt, die sich so aufgeklärt gibt, wo es eigentlich Freiheit zur Religion, Freiheit für so vieles gibt, dass das immer noch möglich ist, dass ich wegen einer religiösen und hier spezifisch christlichen und katholischen Überzeugung beobachtet und verfolgt und benachteiligt werde, das sollte in uns, die wir in einer Freiheit leben können, wahrlich alle Hilfe innerlich aufbringen lassen. Und wie gesagt, da nochmal die Erinnerung an das Gebet und an die Sakramente, die nie nur für uns selbst da sind, sondern immer auch in den Leib Christi, der die Kirche ist, hineingegeben werden. Also allein der Gedanke, dass solche Situationen bestehen, sollten uns zum Gebet und zu einer Treue im Glauben führen, die den Brüdern und Schwestern helfen kann.
Vielen Dank für diese Antwort. Wir kommen nun zu Frau Friedrich aus Karlstadt-Dambach. Grüß Gott.
Grüß Gott.
Grüß Gott.
Ja, meine Tochter, die lebt seit 6 Jahren in Shanghai und ist dort verheiratet und hat eine kleine Familie mit 2 Kindern. Und die hatten wir an Weihnachten besucht. Und ich, seit sie in Shanghai arbeitet und lebt, habe ich mich mit Kirche in Not in Verbindung gesetzt. Und habe da erfahren, dass ein Gebetstag den 24. Mai da stattfindet, ein Weltgebetstag.
Ja.
Mhm. Und diese Zeit habe ich mich mit einigen zusammengetan und wir beten an diesem Tag immer ganz innig dafür. Und ja, und Weihnachten durfte ich dann meine Familie besuchen, mein Mann und ich. Und dann haben wir Weihnachten dort gefeiert mit meiner Tochter in der Kirche. Aber wir wurden sehr bewacht. Also am ersten Tag kamen wir zufällig an eine Kirche, das war eine Freikirche. Die hat uns unsere Tochter schon erzählt davon. Und dann sagte sie, nein, wir gehen in die Mitte den nächsten Tag. Und der Mann hat die Kinder betreut, sodass wir gehen konnten. Und dann wurden wir aber sehr bewacht. Also außen war schon Militär vor der Kirche, Kirche in Shanghai. Und dann innen wurden wir dann vor der Messe wurden wir dann aufgefordert, schön zusammenzurücken in der Kirche, damit die Gänge frei sind. Wenn nämlich jemand in den Gängen steht, dann denken die Beamten, die Kirche ist überfüllt oder nehmen das halt so dann zum Anlass und schließen die Kirche. Und so machten wir solche Erfahrungen. Aber meine Tochter darf ihren Glauben oder lebt ihren Glauben, so gut sie kann dort. Ja. Ich darf mir keine Sorgen machen um irgendwas, solange ich weiß, ich habe diesen Gebetstag und diese Gebete und ich bleibe dem Gebet für China treu.
Ja. Danke auch nochmal für die Erinnerung, dass wirklich der 24. Mai als Gedenktag der Gottesmutter, als Hilfe der Christen, seit diesem Brief von Papst Benedikt auch Weltgebetstag der Kirche für die Kirche in China ist. Also das ist auch offiziell von der Kirche jetzt anerkannt und ist eine Einladung an uns alle, für die Brüder und Schwestern in China zu beten. Vielleicht noch ein zweiter Gedanke. Sie erinnern sicherlich auch noch einmal daran, dass die Situation der katholischen Christen oder überhaupt der Christen in China unterschiedlich sein kann. Also China ist ja nun wirklich sehr groß und sehr weitläufig. Und da kann es sicherlich so ähnlich wie auch in anderen Ländern an den Orten zu verschiedenen oder verschiedenartig ausgerichteten Situation kommen. Da ist es vielleicht stärker eine Verfolgung, in der anderen ist es eher ein Zulassen. Aber wie Sie ja auch schon beschreiben, das wird bewacht, es wird drauf geschaut. Sobald jemand im Gang steht, wird die Kirche geschlossen, wenn man sagt, wir lassen keine mehr hinein. Das ist ja für unsere Verhältnisse hier undenkbar. Also, dass der Staat oder die Polizei sich einmischt, wenn es darum geht, dass jemand in die Kirche gehen kann. Also von daher zeugt das schon davon, dass die Situation eine ganz eigene ist. Aber wie gesagt, von Ort zu Ort sicherlich auch nochmal leicht verschieden. Ja, aber Sie sagen das Richtige. Das ist die Hoffnung, das ist das Vertrauen in das Gebet und in diese Verbundenheit. Auch jetzt mit Ihrer Familie in Shanghai, dass man in dem Vertrauen leben darf, Gott hält seine schützende Hand und gibt alle seine Gnade, die für solch eine Situation notwendig ist.
Das ist ein schönes Schlusswort, Herr Professor Uli. Wir kommen schon zum Ende der Sendung. Eine sehr interessante Pilgerreise, die wir heute unternommen haben. Einmal ein ganz ein anderes Ende der Welt und auch eine ganz andere Situation von Christen und Katholiken, die wir uns wahrscheinlich gar nicht vorstellen können. Wir schließen in den Segen am Schluss ganz besonders unsere Brüder und Schwestern in China, aber auch in allen anderen Teilen der Welt mit ein, in denen sie ihren Glauben nicht offiziell leben dürfen oder nur unter Drangsal. Das wollen wir im Schlussgebet in den Segen dann mit einschließen. Ihnen ein herzliches Dankeschön fürs Zuhören, liebe Hörer. Der Hinweis noch, Sie können die Sendung bestellen beim CD-Dienst unter der Nummer 08328 921120. Und wenn Sie den Brief, den Professor Uli auszugsweise behandelt hat, den Brief von Papst Benedikt an die Christen in China lesen wollen, den finden Sie nämlich auf der Vatikan-Homepage oder auf unserer Webseite www.horeb.org. Wir stellen ihn da bei dieser Spiritualitätssendung ins Infofeld, beziehungsweise am Montag kann Ihnen auch der Hörerservice Auskunft geben, wie Sie diesen Brief finden können. Es lohnt sich auf jeden Fall, diesen zu lesen, auch mit geistlichem Gewinn für das eigene Glaubensleben. Nochmals ein herzliches Vergelt's Gott, Herr Professor Uli, bitten wir um den Segen des Herrn und dass er gerade unsere verfolgten Brüder und Schwestern stärke und behüte in ihrer Situation.
Ja, sie alle nehmen wir da mit in diesen Segen hinein. Auf die Fürsprache der Jungfrau und Gottesmutter Maria, unserer lieben Frau von Shishan, des heiligen Josef, des heiligen Johannes Pauls II. Sowie aller Heiligen und Seligen des Himmels, segne, geleite und schütze euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Alles Gute und Gottes Segen wünscht Ihnen Doris Frey.